den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Sonst sendet er mit seinem Geschichtspodcast Geschichte Europas. Heute hat er für uns transkribiert. Danke, Tobias Jacobi. Und jetzt Fabian.
Eine thematische Linie, die sich durch diesen Podcast zieht und zunehmend ziehen wird, ist der aufkommende Faschismus. Nachdem wir bereits die erste Reflexion über die Ursachen des Erfolges der italienischen Faschisten, auf die wir gestoßen waren, gesendet haben, wenden wir uns heute mit dem Vorwärts erneut nach Italien, dem dritten Faschistenkongress in Rom zu. Diese vom 7. bis zum 10. November 1921 stattfindende Zusammenkunft der faschistischen Aktionsgruppen, den Fasci di Combattimento, ist aus heutiger Sicht bedeutsam, weil die vielfältigen regionalen Gruppierungen dort eine Partei gründeten, dem Partito Nazionale Fascista, kurz PNF, was nur möglich war, weil so manche Streiterei zwischen einzelnen Strömungen innerhalb der Fasci beigelegt wurde. Der Vorwärts schildert weniger die Themen des Kongresses als vielmehr eindrücklich den explosiven Ausnahmezustand in Rom, in dem es stündlich zu neuen blutigen Ausschreitungen zwischen Arbeitern und Faschisten kommt. Aus diesem Pulverfass berichtet für uns Paula Loy.
Die Faschisten in Rom. Wer Rom während des Faschistenkongresses gesehen hat, muss den Eindruck empfangen haben, dass sich in der Hauptstadt Italiens irgendein Ritus abspielte, der etwa die Mitte hielt zwischen Fastnachts-Mummenschanz und indianischen Totenfeiern. In der Stadt wimmelte es von Männern und Burschen in schwarzen Hemden oder schwarzen Trikots, auf deren Brust freundlich, in mehr als natürlicher Größe, ein Totenkopf prangte. Neben diesen Sendboten des Todes machten sich die Mittel zur Beförderung ins Jenseits breit. Auf den Flaggen, die die Faschistengruppen mit sich führten, waren große Messer, Hirschfänger oder Bajonette aufgepflanzt. Das ganze ostentative Verachten von Recht und Gesetz wurde auf den Straßen, in den Cafés, in allen öffentlichen Lokalen zur Schau getragen, und zwar von Männern vom Typus des Rowdies oder des eleganten Décadent und von einer Unmengen Jüngelchen ohne Bart und ohne Muskeln, die das Maul voll Kriegsgerede haben, aber nicht einmal zum Militärdienst im Frieden tauglich sein werden, wenn sie erst den Lausbubenjahren entwachsen sind. Und die Bevölkerung Roms ertrug die Invasion mit dem Totentanzriten, den Lümmeleien, der Unverschämtheit, ertrug alles mit der skeptischen Duldsamkeit der Bevölkerung mit alter Kultur, die schon allzu viel gesehen und erlebt hat. Sie ertrug, dass die Provinz gegen 30.000 Faschisten auf die Hauptstadt ausspie, zu dem großen Umzug, den die Regierung in ihrer unergründlichen Weisheit für Donnerstag, den 9. November, gestattet hatte. Aber es kam dann doch der Augenblick, an dem es aus den Kehlen einer Viertelmillionen Proletarier ein Genug ertönte, das den Faschisten und der Regierung noch lange in den Ohren widerhallen wird. Schließlich war es mit der Geduld zu Ende. Am Mittwochmorgen kam ein Zug mit 500 Faschisten in Rom an. Da die Arbeiter einer Werkstätte der Staatsbahnen es wagten, gegen den Zug, der so erhabene Bürde trug, ein energisches Pfeifen ertönen zu lassen, antworteten die Faschisten mit einigen 50 Revolverschüssen, die nur die Fenster der Werkstätte zertrümmerten. Darauf erklärten die Arbeiter, sie würden keine weiteren Faschistenzüge durchlassen, stellten die Signale der Bahnstrecken entsprechend ein und ließen sich, über 1.000 an der Zahl, auf den Gleisen nieder. Kommt ein Faschistenzug, der nicht durchgelassen wird. Aus ihm steigen Polizeibeamte, die parlamentieren. Gleichzeitig sind hohe Bahnbeamte eingetroffen, die den Arbeitern zureden, den Zug durchzulassen. Aber Eisenbahner und Arbeiter stellen eine Bedingung: Man entwaffne die Faschisten, dann können sie durch. Die Polizeibeamten versichern, sie sind durchsucht worden und haben keine Waffen. Daraufhin lassen die Arbeiter dem Zug die Strecke frei. Kaum fährt der Zug, so schießen die feigen Wichte auf die Eisenbahner, deren einer schwer verwundet zusammenbricht. Es war ein Lokomotivführer, der die Gefährten zum Freigeben der Strecke bewogen hatte. Er ist am selben Abend gestorben. Gleich nach dem Verbrechen stellten die Eisenbahner die Arbeit ein und telegrafierten an alle Linien die Einstellung des Verkehrs mit der Hauptstadt. Wenn noch weitere Züge eingelaufen sind, so nur deshalb, weil auf ihnen befindliche Faschisten mit dem Revolver in der Faust die Lokomotivführer und Heizer zum Weiterfahren gezwungen haben. Der Generalstreik wurde dann automatisch durchgeführt, die Trams kehrten in die Depots zurück, die Druckereien der Tagesblätter wurden verlassen, die Bäder stellten die Arbeit ein, die Droschken Straßenkehrer. Das Komitee für die proletarische Verteidigung beschloss, dass die Gas- und Elektrizitätswerke weiter arbeiten sollten, um nicht die Stadt in Dunkelheit dem faschistischen Verbrechertum auszuliefern, das sich wie eine Eiterbeule in Rom zusammengezogen hatte. Auch die Krankenwärter der öffentlichen Spitäler wurden aufgefordert, ihre Pflicht weiterzutun. Und so spaltete sich Rom 4 Tage lang in 2 Lager. Auf der einen Seite die Streikenden, mit denen die ungeheure Mehrheit der Bevölkerung sympathisierte, auf der anderen die Faschisten, die sich auf die Polizei und die Behörden stützten. Eine waffenlose Überzahl gegen 2 bewaffnete, der Straffreiheit sichere Minderheiten. Das Ergebnis des 4-tägigen Kampfes sind 7 Tote, 14 Sterbende, über 100 Verwundete. 2 der Toten sind Faschisten. Wo immer es zu Straßenkonflikten kam, wurden die Arbeiter durchsucht, während man den Faschisten die Waffen ließ. Immer die freche Rohheit der Bewaffneten und Straffreien gegenüber der Wehrlosigkeit, immer dieselbe blöde und verlogene Anmaßung, als Verteidiger und Retter des Vaterlandes geehrt zu werden. Wer nicht verpackt den Hut zog, wurde geprügelt. Auch ein Offizier, der im Krieg 2 Arme verloren und deswegen nicht grüßen konnte, musste diese Verstümmelung mit Misshandlung büßen. Einem anderen Kriegskrüppel, der sich weigerte, vor dem faschistischen Abzeichen den Hut zu ziehen, wurde der Stumpf seines verlorenen Beins verletzt und das künstliche Bein beschädigt. Ein Kriegsblinder wurde von bartlosen Strolchen durchsucht, blutjungen Bürschchen, die vom Kriege nur vom Hörensagen wissen. All dies zur größeren Ehre des Faschismus, der nun einmal die fixe Idee hat, das Vaterland gerettet zu haben. Zweck des Generalstreiks war es, die Abschiebung der Faschisten aus Rom zu erlangen. Auf dieser Grundlage schien schon am Abend des 2. Streiktages ein Einvernehmen zustande gekommen. Die Eisenbahner waren bereit, die Züge zu führen, die den Abzug dieses Unrats aus der Hauptstadt bewerkstelligen sollten. Sie stellten aber an den Direktor der römischen Polizei die Frage, wer ihnen denn ihr Leben gewährleistete, sobald sie die Faschisten an Ort und Stelle gebracht. Der Polizeidirektor sah die Berechtigung der Frage ein und versprach, andere Mittel zum Abtransport zu finden. Faschisten wurden also am Montagabend in Castel Sant'Angelo und in anderen Lokalen zusammengesperrt und dann nachts mit Lastautomobilen zu einer abgelegenen Bahnstation Portonaccio geschafft, von wo sie in ihre Heimatorte abgeschoben wurden. Die Abschiebung geschah durch Polizisten und Carabinieri mit gezogenem Revolver und aufgepflanztem Bajonett. In Rom weiß man heute auch ohne einen Lokalaugenschein im städtischen Konzertsaal, den sie als Hauptquartier benutzten und sinnlos beschmutzten, was die Faschisten sind. Früher kannte man sie vom Hörensagen, und da konnte noch etwas wie Prestige bestehen. Heute hat man den Faschismus erlebt und bedarf keiner Schaustellung mehr, um ihn als ein Produkt gemeinen Verbrechertums, verstärkt durch die Kriegs- und Nachkriegsverwahrlosung, zu erkennen. Aber auch ein Reinemachen in höheren Sphären wird dem tragikomischen Abzug folgen müssen. Es scheint schlechterdings undenkbar, dass das Ministerium diesen Skandal überlebt. Wenn aber eine Regierung praktisch abwesend ist, sodass sie es ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen zulässt, dass sich 30.000 Faschisten zum Teil bis auf die Zähne bewaffnet in Rom zusammenziehen, wenn sie so neutral ist, einen Faschistenumzug zu erlauben, während eines durch eine faschistische Mordtat heraufbeschworenen Generalstreik, so muss auch der verfassungstreueste Biedermann auf den Gedanken verfallen, dass eine solche Regierung abkömmlich ist. Der während dieser 4 Streiktage herrschende Zustand der Rechtlosigkeit der friedlichen Bürger und der Straflosigkeit der bewaffneten Faschisten steht sozial noch unter dem des Faustrechts. Wenn schließlich Rom von den Faschisten befreit wurde, so ist das nicht der Regierung zu verdanken, sondern einzig der streikenden Arbeiterschaft. Vor die Alternative gestellt, die Stadt ohne Verkehrsmittel, ohne Brot, ohne Wasser und ohne Licht zu lassen oder die Faschisten abzuschieben, hat die Regierung sich für die Abschiebung entschlossen. Sie hat den Streit sich austoben lassen, wobei sie den Faschisten mehr oder weniger offen die Stange gehalten hat und hat dann unter dem Druck der siegreichen Masse getan, was sie nicht lassen konnte. Als Regierungsaktion ist das etwas zu wenig.
Mussolini ist molto molto contento. Zur PNF werden die Fasci di Combattimento. Wer hat es 1921 der Welt verraten? Die Zeitungen der Sozialdemokraten. Wer dokumentiert es hier? Wir. Seid dabei und helft mit. Meldet euch über aufdentaggenau@posteo.de. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.